Nun zu unserem Textwort für diese Tage. Johannes 7, 7 und 38. Aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Gestern Abend habe ich erzählt, wie Gott durch den Heiligen Geist mich am Kragen gefasst hat und eine Sünde nach der anderen offenbart hat. Leider konnte ich euch nicht alles erzählen. Es sind noch viele andere Sachen. Heute Abend möchte ich erzählen, wie Gott mit der Gemeinde gewirkt hat. Als er mit mir wirkte und in meinem Herzen mit mir beschäftigt war, wusste ich nicht, dass er gleichzeitig auch mit den Christen in der Gemeinde beschäftigt war. Vor der Erweckung bin ich 12 Jahre lang herumgereist im Land und habe Evangelisationen gehalten. Dann, nach jeder Evangelisation, bildete sich eine neue Gemeinde. Unser Motto ist ja: Bleib, wo du bist und sei keine faule Kartoffel da. Natürlich sind wir und ich bin nicht Gott. Er kann wirken, wie er will. Ich kann sagen, bleibe da. Aber wenn er dich anders führt, dann sage nicht, Erlo sagt so. Erlo sagt, tu nicht, was Erlo sagt, sondern was Gott sagt. Und bei uns in Afrika ist die Situation so, in vielen Orten gibt es nicht mal eine Gemeinde oder nur Sekten. Dann bekehren sie sich, gehen zurück und die Gemeinde sagt, wir wollen dieses Evangelium nicht. Da muss er sie verlassen. Und dann bildet sich eine neue Gemeinde. Und nach einer Evangelisation ging ich gewöhnlich und besuchte die Gemeinden. Ganz kurz. Und überall, wo ich hinkam, fand ich, dass die Christen sich zanken. Der eine war beleidigt, der hat mich nicht gegrüßt. Der war unfreundlich, der besucht mich nicht. Es gibt viele Seuchen unter den Christen. Mehr geistliche Seuchen als leibliche Krankheiten. Und es gibt viele leibliche Krankheiten. Aber so musste man denn von einer Gemeinde zu der anderen gehen und Friedensstifter werden. Einige gingen nicht mehr in die Versammlung. Die blieben weg, die haben sich zurückgezogen. Einige waren beleidigt. Sag, ich schweige, lass das über mich ergehen, aber zieht sich innerlich zurück und besuchte nicht mehr die Versammlungen. Es war eine schlimme Zeit. Und dann wurden diese Gemeinden immer wieder kleine, bröckelte ab, dann ging dieser weg und dann ging der weg. Das hat mich natürlich in die Enge geführt und ich sagte, Herr, du sagst, geh zu allen Nationen, alle Welt. Aber wenn wir so weitermachen, gehen wir ja rückwärts und nicht vorwärts. Die Gemeinde Jesu wird nicht größer, sondern kleiner. Im Prozentsatz, da werden mehr Kinder geboren, als die wiedergeboren werden. Und wir sollen in alle Welt gehen und die Kirchen werden leere. Sagt der Herr, das kann doch nicht das gesunde Christentum sein, wenn das so geht. Und das hat mich getrieben, um wieder aufs Neue, um Erweckung zu beten. Und sagte, Herr, das ist das Einzige, das die Gemeinde Jesu erretten wird. Sonst werden wir nie den Missionsbefehl Jesu Christi ausführen können. Wir werden nie die Menschen erreichen, die wir erreichen müssen mit dem Evangelium. Ich teilte dieses den Mann mit, durch den ich zum Glauben gekommen war. Es war ein kluger Mann. Der hatte viel hier im Kopf. Konnte auch gut predigen. Bei anderen Predigen schliefen wir ein. Aber wenn er predigte, schliefen wir nicht ein. Und wir hatten ihn gern. Wir wollten auch an einem Ostertag zum Autowettrennen, bin ich zu ihm gegangen und sagte, könnten Sie bitte die Predigt kurz machen? Wir müssen noch zum Autowettrennen. Die Eltern erlaubten nicht, wenn wir nicht zuerst in die Kirche gingen. Und dann hat er es gut gemacht. 10 Minuten hat er gepredigt. In dem ahnte ich nicht so sehr nach ihm. Trotzdem ich meinem Bruder gesagt habe, hast du gehört, Friedel? Ich kann auch kurz predigen, wie heute Morgen. War eine kurze Predigt, nicht? Kann ich auch. Nur für 1,5 Stunden reden, das ist nichts, kein Problem für mich. Aber an sich ist das gut. Ich predige nur lang, weil ich so selten komme. Aber die ihr hier seid, macht die Predigen kurz. Wenn man da sitzt und sitzt, ich frage Menschen immer wieder, wenn ihr sitzt und wenn ich predige, fühlt ihr auch so? Ist es auch so langweilig? Wenn man dabei einschläft und es wird zu lang und man schaut auf die Uhr, ist es nicht gut. Aber Paulus hat auch gepredigt, bis eine vom hohen Stock gefallen ist, eingeschlafen. Das war nur, weil er so selten da war. Und vieles ihnen mitteilen musste und sagen musste. Und als ich dann im Missionsdienst war, habe ich ihm das mitgeteilt. Und er sagte, Erlo, ich fühle genauso. Und dann sagte er, bist du bereit, Erlo? Ich gehe nach Amerika. Da gibt es einige Gottesmänner. Gott sei Dank, dass er nicht hingegangen ist. Ich möchte dahin, denn ich fühle, dass uns etwas fehlt. Aber ich weiß nicht, was es ist. Könntest du dann kommen? Er hatte eine Bibelschule. Und er sagte, könntest du denn in meiner Abwesenheit zu diesem Ort kommen und weitermachen mit der Bibelschule, während ich in Amerika bin? Ich hatte nicht großes Interesse daran und es hat nicht gefunkt bei mir. Ich sagte ihm dann, du warte mal. Da sind Sachen, die ich sehe, Zeichen, dass vielleicht die Erweckung ganz nahe ist. Und Gott sei Dank, es ist geschehen. Und er brauchte nicht nach Amerika. Womit er zurückgekommen wäre, weiß ich nicht. Was waren die Zeichen? In Joel 3, da sagt er, er wird in den letzten Tagen seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Und das sah ich. Die jungen Leute, die waren ergriffen. Die Jugendlichen, die Kinder, wenn es Erweckung gibt, dann sind die Kinder dabei. Es tut mir immer leid, wenn die Kinder ausgeschlossen werden. Solchen gehört das Reich Gottes. Die sind dabei. Und wenn es eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden nimmt, sind die mit Leib und Seele dabei, sehr oft mehr als die Erwachsenen. Und ich sah die Kinder. Und ich sah die Söhne und Töchter. Die kamen. Das könnte ein Zeichen sein, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes kurz vor der Tür ist. Und dann geht's weiter. Eure Ältesten sollen Träume haben. Eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Also die Kinder, die Teenagers, die Jugendlichen, die spielen eine große Rolle in Erweckungszeiten. Hört ihr das, ihr Jugendliche? Ihr seid schuldig vor Gott, wenn ihr bei der Sache Gottes nicht mit Leib und Seele dabei seid. Seine böse Sache. Eine verfluchte Sache, wenn die Kinder nicht dabei sind. In Korea war ein Mann oder ist ein Mann weltberühmt. Hat einen Sohn. Der Vater verkündigt das Evangelium, ist weltbekannt und sein eigen Sohn folgt nicht die Predigt des Vaters. Der geht in die Diskos, der geht zum Tanz, der geht mit Mädchen herum, der freit die Mädchen. Und das ist natürlich eine Fehde in des Satans Hut. Eine gewaltige Waffe für ihn. Und dann sprachen die Menschen, schau ihn mal an. Sein eigener Sohn, der folgt nicht den Herrn Jesus. Sein eigener Sohn. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Kinder nicht im Zaum halten können, sollen wir nicht predigen. Das bedeutet, dass du mit deinen Kindern unter einem Dach lebst und sie zulässt zu sündigen. Wenn sie eine Freundin haben in wilder Ehe in deinem Haus, Huren. Aber wenn du dein Haus im Zaun hast, dann sagst du, Kind, nicht hier. Das dulde ich nicht. Und dann kann der Sohn das Haus verlassen und in den Busch gehen. Der Mann hat sein Haus in Ordnung. Weil in seinem Haus wird die Sünde nicht geduldet. Müsst ihr recht auslegen. Und wenn alle Kinder gegen ihn gehen, solange er nicht mit ihnen ist und er nicht ihr böses, satanisches Werk duldet in seinem Haus, dann stimmt's mit ihm. Aber wenn sie vor seine Nase Unfug trieben, ist ein Taugenichts. Dann kann er aufhören zu predigen. Und dann begannen die Zeitungen über ihn zu schreiben. Solch ein großer Mann. Und sein eigener Sohn ist ein Bösewicht. Dieser Mann hat ängstlich gebetet, hat gesagt, was tue ich, Herr? Und eines Tages hat er ein Messer genommen, so lang, und hat es geschärft. Geschärft. Das wie ein Rasiermesser war. Dass es glänzte, hat er seinen Sohn ins Büro gerufen. Und als der Sohn da war, die Tür zugeschlossen und ihm dieses Messer übergeben und hat gesagt, so, nun steck mich, wirf dieses Messer in mein Herz, töte mich nun, du hast es schon genug getan vor aller Welt, nun vollende es. Der Sohn wusste nicht, was geschah. Er sagt, Sohn, ich meine jedes Wort, das ich dir sage. Du bist ein Mörder. Dein eigener Vater. Den Dolch wirfst du in ihn Tag ein, Tag aus. Aber jetzt nimm das Messer und wirf es in meine Brust, ins Herz hinein. Das hat den Sohn zum Denken gebracht. Nach einer Woche hat er sich bekehrt und folgt nun dem Herrn. Ich sage, tu das nicht, ohne dass du gebetet hast. Gott hat ihm das gezeigt. Du kannst nun nicht sagen, das mache ich jetzt auch so. Du hast vielleicht einen Drogensüchtigen, der keinen Verstand im Kopf hat, hat es in seinen Händen und sitzt auf den Verstand. Der kann dich wirklich ermorden. Gott muss in der Sache sein. Gott muss in dem Gebet sein. Dann funktioniert es. Und dann kam der Jugendliche zum Glauben. Also, das waren die ersten Zeichen, dass ich sagte, es kann eine Erweckung geben. Ich sehe, da ist etwas, was unter den Jugendlichen geschieht. Ein junges Mädchen kam und sagte, ich fühle, dass Gott mich gerufen hat, um das Evangelium zu verkündigen. Ein Schulkind. Und das Kind, ich sage, dann geh zur Mutter, geh zu deinen Eltern, geh zuerst zu deiner Mutter, dein Vater ist ein Säufer, vielleicht hat die Mutter mehr Verständnis dafür, eine gute Christin. Und da sagt sie, Mutter, ich fühle, dass Gott, dass der Herr Jesus mich ruft in seine Ernte, die ist groß, wenig sind der Arbeiter. Das gefiel der Mutter nicht. Sie sagt, mein Kind, ich habe schon so gelitten, 3 von deinen Geschwistern sind schon tot, wegen Hungersnot. Du weißt, dass dein Vater ein Säufer ist, dass ich euch versorgen muss. Und ich habe meine ganze Hoffnung auf dich gesetzt. Du sollst studieren. Du sollst studieren. Du sollst studieren, sodass du viel Geld bekommst. Mein Kind, ich habe genug gelitten. Ich habe meine Pläne fertig bereit für dich. Du sollst studieren. Mein Ja bekommst du nicht dazu. Einer könnte sagen, ja. Kann man verstehen. Bald danach erkrankte dieses Kind und war todeskrank. Die Mutter kam tief gebeugt in Tränen zu mir und sagte, kannst du nicht mit mir kommen für meine Tochter beten? Meine ganze Hoffnung war auf dieses Kind. Nun stirbt es. und sagt, weißt du, meine Tochter ist zu mir gekommen und sagte, die Ernte ist groß, arbeiten sind wenige. Sie will die Schule verlassen, sie will nicht weiter studieren und eine Missionarin werden. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Aber nun sehe ich, dass Gott mein Kind zu sich ruft. Kannst du nicht mit mir kommen? Und mit uns beten und über dieses Kind beten. Ich bekehre mich von dem. Und ich will mich in der Gegenwart des Kindes bekehren. Nie werde ich das Gebet vergessen. Wir knieten uns am Bett, diese Tochter, und sie begann zu beten. Und sagte, Herr, ich sage ja. Herr, ich sage ja. Herr, ich sage ja zu deinem Willen. Verzeih mir. Amen. Dreimal ja gesagt. Und nach dem Gebet war das Kind vollkommen geheilt in einem Augenblick. Ich sage ja. Zu deinem Willen, Herr, war mein Wunsch, mein Kind sollte studieren, nie leiden, wie ich gelitten habe. Und durch ihr Studium sollte der ganzen Familie geholfen werden. Sie war begabt, war klug, sollte studieren. Der Herr, Jesus Christus, ist größer als das Studium. Und ich zweifle nicht daran, dass das Kind gestorben wäre. Ein Südafrikaner hatte eine Tochter und war sehr, sehr wohlhabend. Und sie war in einer Versammlung. 18 Jahre alt. Ging zurück nach Haus. Vater und Mutter waren zu Hause geblieben. Die Kinder sind dabei. Und sollten dabei sein, wenn Erweckungsluft weht. Wenn der Geist Gottes im Zuge ist. Und sie sagt, Papa, Mama, Gott hat zu mir geredet heute Abend. Ich soll Missionarin werden. Ich fühle, dass Gott mich ruft nach China. Der Vater sagt, nein, mein Kind. Ich habe großen Reichtum. Du wirst alles erben. Die ganzen Farms. Alles gehört dir. Sie sagt, ich fühle aber, dass Jesus mich ruft. Ich soll den Menschen vom Heil sagen. Er sagt, dazu gebe ich dir nicht mein Ja. Nach 2 Jahren wurde die ins Grab getragen. Und als der Sarg herunterging, plötzlich wurde es Licht bei ihm. Er sagte, oh mein Gott, hätte ich dir nur das Ja-Wort gegeben, dann hätte ich eine Tochter, die Missionarin ist, in China. Aber jetzt ist sie tot. Der Herr sagt, wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Und so begann der Herr, unter den Jugendlichen zu wirken. Er sagte, die Erweckung ist noch nicht da. Aber es sieht aus, als ob sie sehr nahe ist. Und ich sehe diese Zeichen unter den Jugendlichen. Die werden Gesichter sehen, Visionen. Die werden träumen. Nicht vom Fernsehen, nicht von irdischen Sachen, sondern ein himmlisches Fernsehen von himmlischen Sachen. Dann sagte ich zu den Christen dort, lasst uns versammeln und das Wort Gottes betrachten. Was sagt die Bibel? Der Herr sagt, wenn ihr glaubt, wie die Schrift es sagt. Nun, was sagt die Schrift? Ich sage, lasst uns nicht sein wie die Gemeinde. Lasst uns nicht sein wie die Gemeinde. Lasst uns nicht sein wie die Gemeinde. Alle Gemeinden haben ihre Rosinen und Kirschen in ihrem Nachttisch und in ihrem Kuchen. Und dann kommen die Kinder, zerbrechen den Kuchen und suchen nach diesen feinen Sachen. So wie die Sekten auch. Auch die Jehova-Zeugen. Alles ist Liebe. Gottes Liebe. Und die Liebe streicht die Heiligkeit, die Gerechtigkeit, die Wahrheit Gottes macht sie zunichte. Wir haben ihre Kirchen. Gehst du in eine andere Gemeinde und du weißt, wenn du da predigst, muss es in diese Richtung gehen. Wenn man hier ist, geht es in diese Richtung. Die Engländer, die reden von 3 blind mice, 3 blinde Mäuse. Wovon reden die Deutschen, Max und Moritz? So haben sogar die Kulturen, die Menschen ihre Sachen. Und die Zulus sagen, da waren 3 blinde Männer, nicht Mäuse, 3 blinde Männer. Und die wollten einen Elefanten sehen. Aber es ihnen nie gelungen. Die Elefanten waren zu weit weg, der Park war zu weit. In unserer Umgebung haben sie den letzten Elefanten wann geschossen? Weißt du, Karl-Heinz? Hab vergessen. Schon über 100 Jahre her haben sie den letzten Elefanten bei uns geschossen. Gibt's keine Elefanten mehr. Die Menschen kennen keine Elefanten mehr. Und diese 3 Blinden, die wollten den Elefanten sehen. Und die Blinden sehen ja mit ihren Fingern, nicht mit den Augen. Sie sind blind. Und dann plötzlich kam ein Freund, der hatte ein neues Auto. Der sagte, ich nehme euch zum Park. Kommt mit, dann könnt ihr einen Elefanten sehen. Die waren hoch erfreut. Den nahmen sie dann zum Park, als sie beim Park ankamen. Da sagte der Mann, wir haben einen riesigen Elefanten. Aber keine Angst, der tut nichts. Der ist gezähmt, der ist zahm. Den könnt ihr betasten. Und dann ging er mit ihnen zu diesem Elefanten. Ein riesiger Elefant. Dann sagte er zu dem ersten, ein Schritt mehr, dann strecke deine Hände aus. Und der war beim hinteren Teil vom Elefanten. Der berührte das Hinterbein des Elefanten. Da sagte er, das ist gewaltig, solch ein großes Tier. Dann sagte er zum zweiten, der neben ihm stand, nun kannst du auch deine Hände ausstrecken. Streckte sie aus und betastete den Bauch vom Elefanten. Den Bauch vom Elefanten. Vor dem ich weitergehe, ich habe die Mitarbeiter in Südafrika gesagt, wenn ich das nächste Mal nach Korea gehe ich nicht mit euch dicken Leuten. Die sind alle so schlank. Man kann es nicht glauben. Ich habe nicht eine dicke Frau gesehen oder dicken Mann. Ich habe sogar oft gedacht, was mache ich mit meinem Bauch? Wo schiebe ich den hin? Man sieht keine dicke Leute dort. Aber jetzt kommt McDonald's und bald werden da wohl wieder Bäuche sein, wie in anderen Ländern, von der amerikanischen Kost. Ihr wisst ja, dass Onkel Feni Jekle sagte, als er in Griechenland war, sagten die Griechen, ein Mann ohne Bauch ist wie der Himmel ohne Sterne. Und dann sagten, die wissen das bei uns, dann sagten einige, nimm uns mit, wenn du nach Griechenland gehst. Aber nach da oben hin nicht, zum Osten, sind nicht dick. Und dann fühlt man sich nicht sehr gut, wenn man unter diesen schlanken Leuten ist. Es macht ihre Kost. Sie kochen nichts mit Fett. Hört ihr Köchinnen, wenn ihr ein paar Kilogramm verlieren wollt. Nicht mit Fett kochen. Ja, vielleicht lieben wir das Fett. So, es gibt auch eine Fettdiät. Südafrika essen einige so viel Fett, wie sie können und werden mager dabei. Ich habe es aber noch nicht versucht. Sie sagen aber, es funktioniert. So, zurück zu den Elefanten. Der hat einen großen Bauch. So bin ich auf den Bauch gekommen. Dann sagt er zu dem Dritten, so, jetzt kannst du auch mir kommen. Und der bekam den Rüssel und betastete den. Überglücklich waren sie, dass sie endlich mal einen Elefanten gesehen haben. Kannten den nur vom Hörensagen. Sie kam abends spät nach Haus. Die ganze Familie wartete schon auf Bericht. Sie kam freudestrahlend an. Habt ihr denn auch einen Elefanten gesehen? Ja, endlich. Wie sieht der denn aus? Der erste sagt, wie ein gewaltiger, großer Baumstamm. Der zweite sagt, Unsinn. Der den Bauch betastet hat, wie einen großen Ballon. Der dritte sagt, Menschen, wo wart ihr denn? Der Elefant sieht aus wie ein großer, gewaltiger Gartenschlauch. Und dann begann das Diskutieren. Der eine sagte, nein, so, ich weiß es, ich war ja dort. Der andere sagte so. Der andere sagte so. Und dann zankten sie sich. Und der eine schimpfte den anderen. Wegen den Elefanten. Welch ein kostbares und gutes Bild von den Christen. Jeder hat seinen Teil in der Bibel. Und dann bekämpfen sie sich. Es war eine Heiligungskonferenz. Und da haben die führenden Männer sich fast mit den Fäusten geschlagen. Über die Heiligung. Könnt ihr das verstehen? Über die Heiligung. So verdreht können die Christen sein. Und der eine sagt, ich kann mit den anderen nicht weitermachen. Und da gehört dieses zu, dass zwei blinde Männer sich trafen, zwei Männer, die blind waren, sich trafen. Sie stellten sich gegenseitig vor. Der eine sagte, ich war blind, bin aber sehend geworden. Er sagte, ich war auch blind und bin sehend. Ja, wie? Ja, ich saß am Wege und dann kam Jesus von Nazareth. Viele Menschen kamen, ich schrie. Er sagt, hör mal, hast du meine Geschichte gehört? Du sagst mir ja genau das, was ich erlebt habe. Nein, er sagt, nein, ich kenne deine Geschichte nicht. Das ist meine Geschichte. Ja, dann mach weiter. Der sagt, aber das ist ja haarfein, was ich erlebt habe. Ja, wie ist denn weitergegangen, dass du sehend geworden bist? Ja, er hat seine Däume auf meine Augen gelegt, die Hände, und da wurde ich sehend. Nein, Bruder, ist das alles. Bei mir hat er auf den Boden gespuckt, einen Brei gemacht, an die Augen gerieben und gesagt, geh zum Bach und wasche dich dort. Ist das nicht, wie es bei dir gemacht hat? Nein, bei mir hat er nur die Hände aufgelegt. Kein Brei, kein Waschen. Kein Wasser. Da sagte, lieber Bruder, es tut mir leid, ich kann mit dir nicht weitermachen. Ich kann mit dir den Weg nicht weitergehen. So verrückt können Christen sein. Es geht ja nicht um den Brei und die Spucke und das Wasser, sondern dass ich blind war und sehen kann. Das ist die Hauptsache. Möge Gott uns Unterscheidung und Weisheit schenken, dass wir sehen, worum es geht. Und uns nicht an falsche Sachen, Nebensachen halten. Und dass das uns groß wird über alles, so groß, dass es Trennung bringt in der Gemeinde. Dass es uns trennt und wir werden Werkzeuge des Satans. Und denken, wir sind sehr fromm. So haben diese drei schwarzen blinde Männer sich dann auseinandergesetzt, diskutiert, Kopf geschüttelt und sagen, ich war doch da, wo warst du? Er sagt, ich war auch da, aber kein Einssein. Und so war es denn bei den Christen in Südafrika. Da musste man überall in den Gemeinden Unfrieden stiften. Der eine den anderen vergeben, man musste sie lehren, ihr müsst euch gegenseitig tragen, in Geduld, in der Liebe, kein Nachtragen, kein Groll. Es war eine schlimme Sache. Der Herr sagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Folgt mir nach. Und so fühlte ich sehr oft und sagte, ich lasse diese ganze Bande. Es ist ein böses Volk. Dann sagte ich so, aber vordem ich aufgebe, lasst uns die Bibel prüfen. Wir essen den ganzen Kuchen. Hol nicht nur die Kirschen heraus. Hole nicht nur die Rosinen. Wir schneiden und ein Stück nach dem anderen. Wir beginnen mit einem Buch in der Bibel. Warum, weiß ich nicht. Ich sage, wir beginnen mit der Apostelgeschichte. Ich habe wohl gedacht, zehnmal, wie die Apostelmissionen getrieben haben. Wie die erste Christenheit ausgesehen hat. Die Urgemeinde. Und dann begannen wir mit der Apostelgeschichte. Wir leben ja heute noch in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ein Buch, das nicht geschlossen ist. Es hört plötzlich auf, weil wir heute noch in der gleichen Zeit leben. Bis zur Wiederkunft Jesu. Und die Apostelgeschichte, deine Geschichte und meine Geschichte, wird aufgezeichnet in den himmlischen Büchern. Bis wir vor Gott erscheinen müssen und ein jeder für sich Rechenschaft ablegen muss. Wir begannen dann mit der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Die erste Rede habe ich getan, liebe Theophilus, von alledem, das Jesus anfing, beides zu tun und zu lehren. Das war ein harter Schlag. Gott hat von Anfang an gewirkt. Vom ersten Vers, dass wir am Boden lagen, sagten, Herr, stimmt das? Der Arzt Lukas verschreibt an Theophilus, von allem dem, was Jesus begann, er begann mit dem Tun und mit dem Lehren. Wo beginnen wir mit dem Lehren? Wir sagen, tu nicht, was ich tue, tu, was ich dir sage. Also, wir gehören zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Der Herr Jesus sagte, auf Moses Stuhl sitzen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Alles, was sie euch sagen, das tut, aber nicht, tut nicht, was sie tun. Tut nicht, was sie tun. Natürlich gibt es eine, die sagen, ich kann das Christentum nicht annehmen. Schau, wie sie leben und was sie tun. Wenn sie dir die Wahrheit sagen, dann tu es. Wenn sie es auch selber nicht praktizieren. Jesus sagt, da sitzen sie auf Moses Stuhl. Alles, was sie euch sagen, tut das. Aber was sie tun, das tut nicht. Also wir Christen in der heutigen Zeit sind Meister in dem Reden und in den Lehren. Wir wissen genau, wie es sein muss. Wir wissen, was recht und verkehrt ist. Wir haben die Frucht vom verkehrten Baum gefressen und nicht die Frucht vom rechten Baum. Da waren zwei Bäume. Der Baum der Kenntnis, Gutes und Bösen, da sind wir mit Leib und Seele dabei. Das spricht uns zu. Menschliche Weisheit, das Schlau und Klugsein, den ehren wir. Aber da war noch ein anderer Baum. Da schenkt der Mensch keine Interesse dran. Das war der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens. Hätten sie doch die Frucht gegessen. Menschlich gesprochen wäre das viel besser gewesen. Das Leben gilt nicht. In Pretoria Universität war ein junger Student, der aus Gnaden durch mich zum Glauben gekommen ist, er war nicht sehr jung. Aber er sagt, Elo, ich studiere Theologie. Sag, wenn Gott dich so führt, gut. Gleich nach dem ersten Tag ließ er mich wissen, rief an. Er sagt, Elo, du weißt nicht, was ich hier erlebe. An dieser Universität. Der erste Professor hat gesagt, mit eurem Leben mische ich mich nicht ein. Das geht mir nichts an. Ihr könnt leben, wie ihr wollt. Bei mir geht es nur um das Studium. Das Lernen. Aber das Leben. Ihr könnt irgendwie leben. Macht nichts. Das schadet nichts. Solange ihr gut studiert. Das ist die Wichtigkeit. Der Befehl Jesu an seine Gemeinde war nie, geht hin, lehret sie zu wissen, sondern lehret sie zu halten. Und meidet die euch nicht die Wahrheit lehren. Meidet sie, sagt die Bibel, aber folgt die Getreuen nach. Es geht ums Leben, nicht ums Lehren. Und der Herr hat beides gewirkt. Er begann aber mit dem Tun. Mit dem Tun. Und darum war sein Lehren kraftvoll und war sein Leben voller Autorität. Warum? Weil das, was er lehrte, hat er selbst gelebt und praktiziert. Sie staunten darüber, wenn sie Jesus hörten. Er sagt, er lehrt nicht wie die anderen. Sein Reden ist mit Vollmacht. Aber die anderen, das war wie eine Seifenblase. Schöne Worte, aber nichts dahinter. Steckte nichts dahinter. Jesus begann mit seinem Leben. Das, was er ihnen sagen würde, das, was er lehrte, war das, was er selbst lebte. Kapiert? Haben wir den ersten Punkt begriffen, worum es geht? Kannst du nun verstehen, was ich sage? Mit dem ersten Punkt waren wir wie die Boxer im Ring und ausgeschlagen, lagen auf dem Boden. Wir sagten, Herr, wir lehren viel, wir reden viel, aber wir leben es nicht. Und dann von der Kanzel wird gesagt, liebe Gemeindeglieder, tut nicht, was ich tue, tu, was ich euch sage. Schaut nicht auf mich, schaut auf Jesus, schaut auf Gott. Hört sich fromm an, aber es ist eine satanische Sache. Und vom A, von Anfang an, vom ersten Buchstaben, haben wir kapiert, worum es geht. Das Leben muss stimmen. Das Leben muss so sein, wie die Schrift es sagt. Und dann kam die Buße, schon vom ersten Vers. Und vom ersten Vers gingen wir zum zweiten Vers. Und dann zum dritten. Nun habe ich keine 2-3 Monate mit euch. Ich übersehe manches. Und rede nur über ein paar Punkte. Der nächste Punkt. Weichet nicht von Jerusalem. Jesus sagte ihnen, sie sollen nicht weichen von Jerusalem. Ja, wenn es uns schwer geht, dann wollen wir den Ort verlassen. Wenn eine Frau es schwer hat mit ihrem Mann, dann kann sie auch wünschen, dass er sterbe. Dass er stirbe und dann könnte sie einen anderen heiraten. Vielleicht hat sie schon jemand anders gesehen. Eine andere sagt, ich lass mich scheiden. Ich laufe von ihm weg. Wir wollen dann weichen. Jerusalem war das härteste Pflaster in dieser Welt, wo der Herr gekreuzigt war. Wo sie hinter Schloss und Riegel saßen. Wo sie sich fürchteten um ihr eigen Leben. Sie bangten darum. Es geht uns vielleicht jetzt am Kragen. Sie werden uns vielleicht töten. Sie haben ihren Herrn da schändlich umgebracht. Ist nur menschlich. Kommen wir fliehen von diesem Ort. Können wir gehen weg? Hier in der Schweiz, in diesem Kanton, in Deutschland, in Frankreich ist es zu schwer. Lasst uns nach Afrika gehen. Lasst uns nach einem anderen Ort gehen. Ist menschlich. Typisch wie wir sind. Ist zu schwer hier. Wie die Kuh, die in die Irre geht, die sieht, dass das Gras immer grüne ist über dem Zaun. Die Schafe nicht ausgeschlossen. Dann will man dahin und da fressen. Da ist es leichte. Es gibt keinen Ort in der Welt, wo kein Teufel ist. Und die Zulu sagen, es gibt kein Ort. Akontaba, Larumekokonatuna. Es gibt kein Ort, kein Berg, wo es keine Toten gibt, wo keine Gräber sind. In anderen Worten, überall ist der Satan. Eine Frau erzählte mal, kein Geheimnis. Ich war bei einem Mann Gottes und habe ihm erzählt, wie ich leide mit meinem Mann. Es ist unmöglich, ich kann es nicht mehr aushalten. Und er hatte solch Verständnis für mich, hat mich getröstet. Und hat gesagt, ja, liebe Frau, du hast ein schweres Los. Nun, ihr Seelsorge, macht es, redet nicht solchen Unsinn. Und sehe, dass in der Seelsorge immer da ein Tisch zwischen dir ist und die Frau. Sagte, tut mir leid, dass du solch ein schweres Los hast, solch einen Mann. Scheide dich doch von ihm. Wie gerne würde ich dich glücklich verheiratet sehen. Ich wäre sogar bereit, dich zu trauen. Die Frau hat den rechten Seelsorger gewählt. Sie ging hin, ließ sich scheiden, hat einen anderen, sich mit einem anderen verlobt, ist zu ihm gegangen, gesagt, du hast gesagt, du wirst uns heiraten, ist das möglich? Ja, gern. Und sind glücklich verheiratet. Und was geschah? Sie ist vom Regen in die Traufe gegangen. Der zweite war noch schlechter als der erste. Da saß sie im Brei. Hört doch nicht zu, ihr jungen Mädchen und ihr Frauen, wenn ein andere Männer euch was sagen. Habt doch so viel Verstand. Und sagt ihm, du, wenn du das vorschlägst, ich muss mit dem Mann leben und nicht du. Geh hin und tu du das. Ich tue es nicht. Nimm es nicht an. Es ist auch nicht dein Vater und es ist auch nicht deine Mutter, die mit dem Burschen leben müssen. Du musst. Und es ist auch nicht dein Prediger, das musst. Du musst. Dann sag ihm danke. Sei nicht unfreundlich. Danke für den Rat. Wenn Gott dir das gezeigt hat, dann bete ich auch darum, dass es mir auch zeigt. Fertig ist die Sache geschlichtet. Der wird ja nicht mit dem leben. Du musst mit dem leben. Also siehe zu, dass es Gottes Wille ist und dass Gott dir das sagt und kein Mensch. Weichet nicht von Jerusalem. Sie wollten weichen. Sie waren dazu veranlagt, dazu geneigt. Sonst hätte Jesus es ja ihnen nicht gesagt. Sonst wäre es ja leeres Geschwätz gewesen. Aber Jesus sah, da ist eine Gefahr. Die wollen weichen jetzt. weg verleiht zum heidnischen Galiläa, vielleicht nach Samarien, andere Enden der Welt. Und Jesus sagt, ihr bleibt hier in Jerusalem, wo es am härtesten ist, am schwersten, bleibt dort, bis die Verheißung in Erfüllung gegangen ist. Wartet auf die Verheißung. Ihr habt ja gehört, dass Johannes gesagt hat, er tauft mit Wasser. Aber der nach ihm kommt, ist größer als ihn. Der tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Wartet, bis ihr die Feuerstaufe erlebt habt. Nun muss ich da etwas drüber sagen. Es gibt eine Zeit auch für die Feuerstaufe und die Heilige Geist, die Heilige Geisttaufe. Im zweiten Kapitel heißt es, als der Tag des Pfingstens erfüllt war, als der Tag der Pfingsten erfüllt war, kam der Heilige Geist. Gott hat eine Zeit bestimmt. Nicht ein Tag vor dem, nicht ein Tag nach dem. Das war in Gottes ewigen Plan und Ratschluss. Es sollte am Pfingsten sein. Gott hat seine Gründe dazu. Gott wusste warum. Menschlich gesprochen waren die Juden aus aller Welt da. War die günstigste Zeit. Aber keiner wusste, dass es der Tag des Pfingsten sein würde. Ich war mal sehr, sehr traurig, als ich in einem anderen Land war. Und da war ein gesegneter Mann, hatte eine große Gemeinde. Und dann hört er von der Erweckung. Er sagt, wir haben keine Erweckung. Er sagt, liebe Gemeinde, lass uns aufhören, Gottesdienste zu haben, Gebetsstunden. Lasst uns Gottes Angesicht suchen, bis wir Erweckung haben. Und dann kommen wir wieder zusammen. Woher er das hat, weiß ich nicht. Hat aus der Luft irgendwie gegriffen. Und als ich das nächste Mal dort war, war die Gemeinde kaputt, war keine Gemeinde mehr, die waren alle zerstreut. Solch ein großes, gutes Werk ist zugrunde gegangen, weil er diesen verkehrten Gedanken hatte. Jetzt beten wir, bis der Geist kommt. Und dann machen wir weiter. Und die ganze Gemeinde war zerstört. Als ich nach vielen Jahren dorthin kam, fand ich, dass sogar sein Familienleben auseinandergeflogen ist. Getrennt mit der Frau und ist mit einer anderen Frau heute. Alles zunichte geworden. Wenn du um Erweckung betest und die Ausgießung des Heiligen Geistes, um das Feuer Gottes, höre nicht auf mit dem Guten, was du tust. Geh weiter im Gehorsam dem lebendigen Gott. Wirke weiter. Aber warte geistlich auf die Erfüllung der Verheißung. Gott wird es tun. Nicht zu deiner Zeit, aber zu seiner Zeit. Aber dann wollen wir es haben und sagen, Herr, heute noch, diese Woche noch, du wirst nie Erweckung erleben, weil du bestimmst ja noch. Gott soll noch nach deiner Pfeife tanzen. Gott soll so tun, wie du es recht meinst. Werde erst mal zunichte und gar nichts. Und sage nicht mein, dein Wille geschehe. Jesus sagt, verlass Jerusalem nicht. Wir sollen den geistlichen Platz der Erwartung, der Bereitschaft, des Sehnens und Verlangens, den Durst nie verlieren. Da sollen wir bleiben. In diese geistliche Haltung, das sollen wir nie verlassen. Also, wenn du um Erweckung betest, die Ausgießung des Heiligen Geistes, eine geistgewirkte Erweckung, dann weißt, dass es in Gottes Hand, das tut er zu seiner Zeit, auch wenn die Zeit in Erfüllung gegangen ist, in deinem Leben, nicht vorher, nicht nachdem. Eine Frau, die ein Kind erwartet, das wäre eine traurige Sache, wenn die von jemand anders immer betastet wird, gefühlt wie eine Frucht an Baum und den Apfel drückt, wird er noch nicht reif. Der wird faul am Baum. Lass ihn in Ruhe, bis der Tag kommt, der Zeitpunkt. Dann geht's los. Da brauchst du nicht vor dem zu drücken und zu ziehen und auf den Kopf zu stehen. Das überlass Gott. Vielleicht hat Gott dich noch in seine Schule, du sollst gehorsam lernen. Vielleicht musst du warten, warten und warten. Das wird uns Europäern am schwersten. Warten können wir nicht. Wenn der vor uns im Auto, wenn die Ampel grün ist und er fährt nicht gleich weg, dann hupen wir. Dann werden wir ärgerlich. Davon müssen wir erst gerettet werden. Der Herr sagt, du nimmst dich neuen Wein und gießt ihn in die alten Schläuche. Du bist der Schlauch. Du musst erneut werden. Du musst ein neuer Schlauch werden, vor dem er den Heiligen Geist in dich gießen kann. Sonst zerreißt es und ist alles vergebens. Hast eine Erweckung, die dauert, hält vielleicht 2 Wochen an. Fertig. So ist es unter weißen Völkern. In Kanada eine Erweckung. 2 Wochen hat sie angehalten. Alle Erweckungen unter den weißen Nationen sind von kurzer Dauer. Ja, in Wales 3 Jahre. Aber was sind 3 Jahre? In Amerika 6 Jahre. Kam die Erweckung, die Kinos wurden geschlossen. Alle Menschen gingen in die Kirche und nicht ins Kino. Aber nach 6 Jahren ist das Kino wieder geöffnet worden. Au. Das ist ein Zulu-Wort. Au. Piastu Palok. Au. Ein Leidensausdruck. Wie ist solches möglich? Was ist der Fluch auf uns Weißen? In Uganda 40 Jahre. Korea 70 Jahre. Unter den nicht weißen Völkern ist die Erweckung von längerer Dauer. Aber unter den Weißen nicht von langer Dauer. Warum ist das? Das werde ich jetzt nicht beantworten. Das nimm mit in dein Kämmerlein und sinne darüber. Und bitte Gott, dass er den Fluch aus deinem Leben nimmt. Und sagt, Herr, wir Weißen sind so, aber ändere mein Leben vollkommen. Vollkommen. Und in der Haltung, dass wir bei Jerusalem bleiben und wenn wir in Frankreich sind und wenn wir in Deutschland sind, bis die Verheißung in Erfüllung gegangen ist. Ich vergesse nie den Edwin Orr in 52 oder 53, als ich in Pretoria war, kam dieser Mann, der in Amerika tätig war,
ein ganz, ganz kluger Mann. Und der rief dann einen nicht Freikirche, ja, und der andere reformiert, wie kann ich das vergessen? Einen reformierten Pfarrer und einen Baptist und sagt, liebe Brüder, sagt mir mal, bei der Taufe, wer gebraucht mir Wasser? Dr. Edwin O. war ein guter Baptist. Der daran glaubte, dass man sich bekehrt und dann getauft wird. Aber er fragte diese beiden, wer gebraucht mir Wasser bei der Taufe? Ich war ein junger Bursche und dachte, wie kann dieser Mann, der berühmt ist für seine Weisheit, solch eine dumme und unanständige Frage stellen? Alle lachten. Da sagte er, ich möchte euch zwei Brüder eines sagen. Es tut mir leid, wenn ihr bei eurem Besprengen und ihr bei eurer Taufe die Zunge unangerührt bleibt. Ich weiß von reformierten Christen, können After reden. Ich weiß von Baptisten, können After reden. Wie gut wäre es doch, wenn die Zunge auch berührt würde von dem Wasser. Wassertaufe. Ich bin nicht gegen die Wassertaufe. Der Herr Jesus hat sogar gesagt, wer glaubt und getauft wird. Sagt, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Hat nicht gesagt, wer nicht getauft ist. Die Taufe ist nicht seligmachend. Aber wer sich taufen lässt, der hat den Segen, dass er das tut, was Jesus gesagt hat. Aber dieser sagte nun mit Recht, es tut mir leid. Die Taufe spielt eine große Rolle, aber sie lässt die Zunge unberührt. Aber Freunde, wer mit dem Feuer getauft wird, das Feuer ist kein Wasser. Das Feuer geht viel tiefer als das Wasser. Das Wasser ist äußerlich, soll aber ein Glaubensakt sein. Aber Feuer, das lässt die Zunge nicht unberührt. Da beginnt das Feuer. Und das verziert das höllische Feuer, das unsere Zungen angezündet hat. Johannes der Täufer war der Größte von allen, die von Frauen geboren sind, außer den Herrn Jesus Christus. Und er sagte, ich bin nicht wert, seinen Schuhriemen zu tragen, seine Schuhe, seine Sandalen, denn ich taufe mit Wasser. Aber er mit dem Feuer. Ein großer Unterschied. Wenn wir mit dem Feuer getauft sind, sind wir glühend, brennend. Feurig für unseren Gott. Aber mit der Wassertaufe sind wir das, was wir sind. Und der Herr Jesus sagt, das ist die Verheißung. Und da das Feuer, dafür bin ich gekommen in die Welt, das anzuzünden. Und was hätte ich lieber als brennete schon? Brennt das Feuer? Ist die geistliche Glut da? Ist das göttliche Brennen, das heilige Feuer Gottes, das ein verzierend Feuer ist? brennt das schon in deinem Leben. Das hat Jesus verheißen. Das hat er gesagt. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was hätte ich lieber, als brennete es schon. Ist es dem Herrn Jesus schon gelungen, das Feuer anzuzünden in deinem Leben? Das verziert alles andere. Alles andere. Als ich in Australien war da ein Baptistenprediger. Schon viele Jahre her. Jedes Jahr lässt er wissen, Erlo, komm, Erlo, komm. Als ich dort war, der hat er gesagt, Erlo, vergesst, dass du eine Frau hast. Vergesst, dass du Kinder hast. Mit dieser Botschaft geht durch die Welt. Das brauchen wir. Das brauchen die Kirchen. Das brauchen die Gotteskinder. Er hat seine Frau verloren, ist von Krebs gestorben. Aber er lebt noch. Er ist jetzt in einer anderen Stadt und fragt immer wieder, wann kommst du? Wir brauchen die Botschaft. Heute haben wir die Gemeinde Jesu ohne Feuer. Heute haben wir Prediger ohne Feuer. Tragisch. Der Jesus sagt, weichet nicht von Jerusalem, bis der Tag erfüllt wird. Aber du hast verstanden, dass ich gesagt habe, hör nicht auf mit der geistlichen Arbeit, mache weiter. Gott gibt seinen Geist denen, die ihn gehorchen. Dann brennt das Feuer. Ja, darum hat der William Booth gesagt, der Gründer der Heilsarmee, von dem ich heute Morgen sagte, der hat eine gute Frau. Hat er gesagt, wenn ich doch nur meine Mitarbeiter, meine Offiziere eine Stunde lang über die flammende Hölle halten könnte und binden könnte. Eine Stunde. Dann hätten sie die rechte Theologie. Dann wüssten sie, was zu verkündigen. Dann wüssten sie, was zu tun. Nur eine Stunde als Studium. Etwas gebraten werden. Über die flammende Hölle. Dann wüssten sie, was zu reden, was zu sagen, was zu verkündigen. Aber ich sage, wenn das göttliche Feuer in dir ist und du damit getauft wirst, wird es dir noch zum größeren Segen sein. Und das wird noch weiter reichen. Jung und alt, versteht ihr? Darum ging es vom Beginn der Erweckung. Ich habe nur ein paar Punkte erwähnt. Wir sind weit zum 5., 6. Kapitel gekommen in den Monaten. Aber dann zerriss Gott den Himmel und fuhr herab. Dann hat er das Feuer angezündet. Dann brannte es. Gott sei Dank für das heilige Feuer. Und heute kann man sehen, der hat Erweckung erlebt, der noch nicht. Bei der Predigt, da brennt es. Oder es ist nur ein Funken in der Asche. Aber das ist nicht genug. Lieber Mann, liebe Frau, sei ein brennendes Zeugnis für Jesus Christus. Sei wie ein glühendes Eisen. Und nun zum Schluss. Ja, es ist Zeit, dass es Schluss wird. Hab das nicht erzählt gestern Abend, als ich Gott das Ja-Wort gab. Da sah ich 3 Stufen Menschen. Unten wie die Ameisen. Unzählige Menschen. Genauso wie sie in der Welt sind heute. Eine Stufe höher waren viel wenige. Aber mit langen, unglücklichen Gesichtern. So lang wie ein Kaffeetopf. Gar nicht beeindruckend. Aber ganz oben sah ich eine kleine Schar. Ihre Gesichter, die glänzten. Es waren himmlische Wesen. Sie strahlten. Ich mit in meine Dummheit kapierte nicht, was der Herr mir sagte. Aber ich sagte, Herr Jesus, da oben mit denen will ich sein. Nach ein paar Tagen. Mensch, das ist ja, sind ja die Lauen, die Kalten. Und die brennen wie kochendes Wasser, wie ein glühendes Eisen. Da brauchte ich keine Fliege drauf zu setzen. Auf den Misthaufen gibt es viele Fliegen, aber auf ein glühendes Eisen nicht. Da muss ein junges Mädchen sich fragen, wenn die Burschen hinter sie anlaufen, was bin ich? Bin ich ein Misthaufen? Wenn ich ein glühendes Zeugnis bin, laufen Sie von mir weg. Die wissen ja, ob ich eine billige Dirne bin oder nicht. Da gibt es die Lauen, die sind in der mittleren Stufe. Mit unglücklichen Gesichtern, sind beschäftigt mit etwas, was nicht funktioniert. Am liebsten würden sie das Schweinefutter fressen, aber keine gibt es ihnen. Die werden doch auch gerne mit den Burschen gehen. Die werden doch auch gerne zu den Nightclubs gehen, zu den Discos, aber die Eltern erlauben es nicht. Ob es noch solche gibt, die sich stören daran, ob die Eltern es wollen oder nicht, weiß ich nicht. Aber mein Herz, das schrie zu Gott, da möchte ich sein, bei denen seine kleine Schar. Aber liebe Gott, da möchte ich sein und bleiben. Bis zum letzten Atemzug. Wer ist bereit, den Weg zu gehen? Das sind die, die nicht nur mit Wasser getauft sind, sondern mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Du nimmst einen Stein, werf ihn in den Strom, vielleicht liegt er da schon hunderte und tausende Jahre, hol ihn heraus, schlag ihn mit einem großen Hammer, zerbricht und ist trocken drinnen. Staub fließt, das Wasser dringt nicht durch. Aber nimm ihn und tu ihn in das Feuer, in das glühende Feuer. Die Hitze durchdringt die ganze Sache. Zerschlag ihn. Ist auch rot inwendig. Glühend. Die Augen, die Ohren, jedes Glied des Leibes, die Zunge. Durchflutet und glutet mit dem heiligen Feuer Gottes. So soll die Gemeinde Jesu sein. Wer nicht da ist, ist nicht da, wo Jesus ihn haben will. Der muss den Herrn Jesus hören. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was hätte ich lieber als brennete es schon? Jahre vergangen. habe es ihm nicht gelungen, das anzuzünden in deinem Leben. Warum nicht? Möge dieser Abend dazu dienen, dass du einen Schritt näher kommst zu dem Punkt, zu dem Tag, dass das in Erfüllung gehen kann. Lasst uns beten. Und wir stehen auf, aber wer schwache Knie hat, der bleibt sitzen. Herr, du hast gesagt, durch den, der den Weg bahnte für dich, er ist viel größer als was ich bin, ich taufe mit Wasser, aber er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und dann hast du deine Jünger daran erinnert, er sagte, weichet nicht von dem Ort. Das muss in Erfüllung gehen in eurem Leben. Und schenke, dass wir geistlich nie den Platz, den Punkt und die Station verlassen, sodass das zu deiner Zeit geschehen kann. Zünde doch deine Brautgemeinde an, Herr Jesus. Woran liegt es, dass du es noch nicht getan hast? Ist die Zeit noch nicht gekommen? Oder ist deine Brautgemeinde noch nicht bereit dazu? Herr, führe uns auf ewigem Wege und schenk, dass das, was du verheißen hast, deinen Kindern geschehen kann, sodass dein heilig Feuer durch alle Welt laufen kann. Amen.